Audi und herzlich willkommen zu eurem B-Western Podcast. Dem Podcast für alle, die staubige Straßen, wackelige Kulissen und fiese Schurken lieben. Jiha! Howdy, Freunde! Wie wir in der letzten Folge versprochen haben, melden wir uns diesmal aus der guten alten BRD und wollen mal rausfinden, was die Herren damals so, man kann da nur von Herren sprechen, für Westernfilme gezaubert haben. Und vorgenommen haben wir uns in dieser Folge Winnetou 1 von 1963. Und ich darf zum Glück auch heute diese Folge nicht alleine machen, denn an meiner Seite ist mein Vater. Und damit hallo und herzlich willkommen, Papa!
Ja, als Ehrengast darf ich wieder dabei sein.
Zum Einstieg vielleicht direkt mal so eine Frage. Hast du irgendeinen Winnetou-Film in den 60er Jahren gesehen? Also so Ende der 60er müsste das ja gewesen sein als Kind. Hast du da irgendwas mal von Kino oder Fernsehen wahrscheinlich noch nicht, weil die liefen ja damals wirklich nur im Kino. Warst du mal im Kino und hast einen Winnetou-Film gesehen?
Nein, nie. Also es hätte dann der Schatz im Silbersee, da war ich 4. Das wäre nicht möglich gewesen. Dann die späteren, ich glaube, das ging bis Ende der 60er Jahre. Ne? Dann war ich dann 9, 10 Jahre alt, auch nicht. Aber selbst wenn ich das passende Alter gehabt hätte, wäre ich vermutlich nicht reingegangen, weil mein Vater hatte damals, was mein Filmgeschmack, vor allen Dingen mein Wild-West-Filmgeschmack angeht, hatte der großen Einfluss auf mich. Sonst war es dann weniger. Aber in der Beziehung schon. Großen Einfluss. Der hat mich immer gewarnt vor diesen Produktionen. Der las gerne die Romane, die habe ich uns auch nicht gelesen. Mal versucht, fand ich furchtbar. Und vor den Filmen, aber wie gesagt, hat er mich immer gewarnt. Und selbst wenn ich die Möglichkeit gehabt hätte, ich wäre da auch nicht reingegangen.
Die Romane, die du ansprichst, sind natürlich die berühmten Romane von Karl May, die im 19. Jahrhundert erschienen sind. Ich erinnere mich natürlich an unseren Besuch, genau, wir haben das Museum mal besucht in Radebeul bei Dresden, da war ich selber noch im Grundschulalter, das war sehr interessant damals, hat aber auch mich nicht dazu verleitet, das wollte ich nochmal als Aufhänger jetzt sagen, diese Bücher jemals zu lesen, aber Opa hat die ja sehr gerne gelesen und man durfte auch gegen die Bücher und Karl May nie was sagen, also das war ihm schon so ein bisschen heilig und ich habe es auch nie versucht, die zu lesen. Hast du jemals versucht, so einen Karl May Roman zu lesen?
Ja, habe ich ja gerade gesagt, ich habe es versucht, ich glaube, das war Winnetou 1 und die langen Landschaftsbeschreibungen und so, ich habe es einfach nicht lange durchgehalten. Interessierte mich auch nicht. Aber sind tolle Bücher, tolle Einbände mit wunderbaren Zeichnungen drauf und so weiter. Also ich hätte schon gerne die Geduld dafür gehabt, aber ich hatte sie nicht.
Ich kann mich daran noch erinnern, die standen bei Opa so im Regal. Die hatten draußen, waren die so ein goldene Schrift und grün waren die immer. Die findet man auch oft noch auf Flohmärkten tatsächlich, diese Bücher. Also das sieht schon gut aus, aber ich habe es tatsächlich auch nie gelesen. Was ich aber sehr gern gehört habe, waren die Hörspiele. Es gab die ja von Europa, diese ganzen Winnetou-Hörspiele und die hatten mir teilweise, erinnerst du dich vielleicht auch noch, als Schallplatten. Die habe ich tatsächlich sehr, sehr gerne gehört und da war das auch immer so aufbereitet, dass es auch spannend war und dass man Lust hatte, das auch zu hören, auf 35 Minuten, der Schatz im Silbersee beispielsweise perfekt heruntergebrochen. Das vielleicht mal so als Einstieg, ansonsten würde ich euch gerne ein bisschen erzählen, was wir heute vorhaben. Also mein Vater hat sich wirklich sehr ausführlich vorbereitet. Er wird dann gleich einsteigen und ein bisschen was erzählen zu den einzelnen Sachen, die diesen Film Winnetou 1 so ausmachen. Und vorher möchte er aber noch was anderes sagen, denn er hat gerade die Finger gehoben.
Ja, ich war sehr skeptisch. Ich hatte eigentlich auch gar keine Lust. Nun ist dabei zustande gekommen das ausführlichste Elaborat, was ich jemals zu einer Podcast-Folge geschrieben habe, weil ich hatte wirklich viel Spaß. Der Spaß wird immer größer, je tiefer ich da in die Materie eintauchte.
Ja, man sieht es wirklich, ich habe hier die Blätter in der Hand und deswegen mal ganz kurz, was euch heute so erwartet. Also ich werde erstmal eine neue Rubrik heute einführen, das heißt der Steckbrief. Dazu werdet ihr auch gleich eine schöne kleine Melodie hören, auf die könnt ihr euch jetzt schon freuen. Die wird dann gleich mal zuerst eure Ohren erreichen und dann werde ich euch ein bisschen so erzählen, worum geht es eigentlich in diesem Film Winnetou 1. Und dann kommt mein Vater und er hat sich wirklich vorbereitet, also er wird über ein bisschen in den Film richtig einsteigen, tiefer einsteigen. Er wird euch was erzählen zur Musik, die ja wirklich sehr bekannt ist und auch zu den einzelnen Schauspielern hat er einiges aufgeschrieben, die ja auch sehr bekannt sind. Ich nehme nur Pierre Brice beispielsweise oder der gute alte Lex Barker. Aber auch die weiblichen Darsteller wird nochmal besprochen. Also darauf könnt ihr euch in dieser Folge freuen und ich würde sagen, kurz jetzt mal der neue kleine Einspieler ab.
Der Steckbrief zum Film, kurz, was ihr wissen solltet.
Und damit herzlich willkommen zu unserer neuen Rubrik, der Steckbrief. Und da will ich euch einfach mal ganz kurz erzählen, um was geht es eigentlich in Winnetou 1? Also, ihr müsst euch vorstellen, es ist ein Westernfilm, gedreht in der BRD. Nicht in der BRD, Entschuldigung, in Jugoslawien wurden diese Filme gedreht und soll im Jahr 1865 spielen. Es geht um eine Freundschaft zwischen dem Apachenhäuptling Winnetou und dem deutschen Ingenieur Old Shatterhand. So wie ich es verstanden habe, ist Old Shatterhand allerdings nicht das alter Ego von Karl May. Das soll wohl eher tatsächlich eine andere Figur gewesen sein aus seinem Zyklus. Ich glaube tatsächlich, wie ich gelesen habe, Old Shoehand, richtig, genau, das soll eigentlich Karl May sein. Also ihr merkt schon, es gibt mehrere Olds, es gibt mittlerweile drei, es gibt Old Shatterhand, Old Shoehand und Old Firehand. Aber wir reden jetzt hier von Old Shatterhand. Und der Apachenhäuptling Winnetou und Old Shatterhand lernen sich im Wilden Westen kennen, denn Old Shatterhand arbeitet dort an einer Eisenbahnlinie, die einmal durch das Apachengebiet gebaut werden soll, was dem Apachenhäuptling natürlich nicht besonders gut gefällt. Daraufhin kommt es zwischen den beiden, zwischen Old Shatterhand und Winnetou, zu einer Auseinandersetzung. Die zum einen dazu führt, dass wie soll man das sagen, Winnetous Ziehvater, ne, so ein bisschen ist das ja Klicky Petra, ne, erschossen wird von den Bahnarbeitern und es daraufhin zu einer heftigen Auseinandersetzung kommt zwischen den Bahnarbeitern und Winnetous Apachenstamm. Bei dieser Auseinandersetzung sticht der Apachenhäuptling Winnetou Old Shatterhand mit dem Messer in die Kehle, wo daraufhin der dann auch seine Stimme verliert und von den Apachen in deren Pueblo gebracht wird als Gefangener. Ja,
da würde ich einsteigen.
Da würdest du nämlich gleich einsteigen, da mache ich auch an der Stelle nicht weiter, denn was sich dann zwischen den beiden entwickelt, das wird mein Vater ein bisschen ausführlicher berichten. Ja. Ich möchte nur ganz kurz nochmal sagen, wer spielt überhaupt mit in dem Streifen? Also wir haben natürlich gerade schon gesagt, der berühmte Lex Barker, über den haben wir schon in der Lederstrumpf-Folge gesprochen. Da sagen wir auch einiges über seine Biografie. Da vielleicht an der Stelle auch nochmal die Empfehlung. Hört euch die Folge gerne nochmal an über Lex Barker, den amerikanischen Schauspieler, den es dann irgendwie in die BRD verschlagen hat. An seiner Seite war der französische Schauspieler Pierre Brice, über den können wir später auch nochmal sprechen. Außerdem spielte der berühmte deutsche Schauspieler Mario Adorf mit. Der hat dort den Gangster Center gespielt, der auch eine wichtige Rolle in diesem Film spielt. Und die französische Schauspielerin Marie Versini, zu der mein Vater gleich auch noch ein bisschen was sagen wird.
Ja, weil er für die schwärmt, macht er das.
Ah ja, okay, alles klar. Da wisst ihr das auch schon mal ein bisschen. Regie geführt hat der deutsche Harald Reinl. Ich weiß nicht, soll ich zu dem jetzt schon was sagen, Papa, oder machst du das später?
Nee, das mache ich gerne. Also wenn du mir das lässt, mache ich das sehr gerne.
Ja, das mache ich. Ich kann ja dazwischen noch ein paar Sachen ergänzen vielleicht, genau. Und ansonsten, ich habe es gerade schon gesagt, wurde der Film eben 1963 produziert. Ist eine Produktion aus einer Reihe von Karl-May-Filmen. Mein Vater hat es eingangs schon gesagt, es gab als der erste war der Schatz im Silbersee, dann kam Winnetou 1 und dann folgten noch viele weitere Abenteuer, also Winnetou 2, Winnetou 3, Untergeiern gab es, dann gab es noch Old Shoehand-Filme und der letzte, der dann noch rauskam, war, ach nee, das ist gar nicht der letzte, und sein Freund Old Firehand, es gab dann nochmal einen. Den
allerletzten.
Ja.
Im Tal der Toten?
Im Tal der Toten, richtig, genau. Der kam dann 1968 raus, also ihr könnt euch vorstellen, so ungefähr 6 Jahre, ne, beherrschten die Winnetou-Filme das bundesdeutsche Kino und hatten auch, ja, bis Mitte der 60er wirklich sehr, sehr viele Zuschauer und waren wirklich sehr, sehr erfolgreich, deswegen wurden auch immer wieder neue Winnetou-Filme gedreht. Und jetzt würde ich ein bisschen abgeben an meinen Vater, aber ihr hört meine Stimme natürlich zwischendurch immer mal wieder, denn er würde jetzt mal so ein bisschen berichten, was passiert denn so ab Filmminute 60, glaube ich, ne, damit steigen wir ein.
Ja, ich habe jetzt auch natürlich nicht das Bedürfnis, das jetzt nochmal zu wiederholen, was mein Sohn erzählt hat, aber ich habe natürlich beim Zuschauen habe ich natürlich so, also ich würde das ab der 60. Minute würde ich da einsteigen, deshalb, weil ich die erste Hälfte des Films, also das erinnerte mich alles, wie so oft bei diesen Karl-May-Verfilmungen, erinnerte mich das an Bad Segeberg.
Wo ja auch übrigens, kann ich an der Stelle ganz kurz sagen, Pierre Brice später auch mitgespielt, an Bad Segeberg. Es gibt zwei Winnetou-Festspiele in Deutschland. Einmal Bad Segeberg, das ist in Schleswig-Holstein, und Elsbiss im Sauerland. Ja. Und nach seiner Karriere in den Winnetou-Filmen hat nämlich Pierre Brice auch in Elsbiss den Winnetou gespielt. Ab den 70er Jahren habe ich gelesen und auch Regie für manche Aufführungen geführt. Fand ich sehr lustig. Also daran erinnerte dich das?
Ja, also die Aktionen und die Handlungen und so, das hat der Julius gut wiedergegeben natürlich. Aber ich muss da noch ein paar Bemerkungen loswerden, warum ich dann wirklich erst ab Minute 60 da Lust zu hatte, mich mit dem Film zu beschäftigen, beziehungsweise zu dem Film was zu sagen. Also wie gesagt, diese Bad Segeberg-Action, das wirkte auf mich so, wie es immer auf mich gewirkt hat. unbeholfen und bis an die Grenze zur Peinlichkeit und diese Schießgefechte, ich glaube, das haben wir beide uns schon mal, glaube ich, negativ zugeäußert mit diesen lächerlichen Knallkörpergeräuschen, ne?
Und es müsst ihr das so vorstellen, das klingt halt wirklich so, wenn man früher diese Westernpistolen hatte, diese Platzpatronen. Also es klingt wirklich nach Platzpatrone.
Ja. Oder dann diese Szene, wo da eine Lokomotive mit Volldampf, kannst du dich erinnern, in den Saloon.
Die fand ich großartig.
In den Saloon rumst.
Ganz kurz für euch, die den Film nicht gesehen haben. Also es gibt eine Szene, da ist der Gangster, der Hauptgangster Center hat sich im örtlichen Saloon verschanzt und dann überlegt sich Old Shatterhand mit seinen Freunden, wie kriegen wir den denn da raus? Das Ganze passiert übrigens alles, bevor die Apachen dieses Bahnlager angreifen. Wie kriegen wir den aus dem Saloon raus und bauen dann nachts die Bahnstrecke so um, dass der Zug in den Saloon reinfährt? Ich habe gelesen, diese Szene durfte nur ein einziges Mal gedreht werden, weil sonst war der Saloon kaputt. Nee, auch der Saloon war ja dann kaputt. Und das hat aber geklappt, also weil die haben den ganzen Saloon in die Luft gesprengt. Das ist schon eine Action-Szene, die ist ganz gut, finde ich.
Ja, aber das erinnert mich alles zusammen, auch mit der Garderobe der Herrschaft. Da und auch die Lok und dann diese lächerliche Town, die da aufgebaut worden ist. Mhm. Wie viele Häuser waren das? 3-4 Häuser oder was?
Ja, also 3-4 Stück, ja.
Rums diese Lokomotive da rein, das erinnerte mich alles irgendwie an Zirkus. Aber ab dann wurde ich ja vom Film irgendwie eingefangen oder wie man auch gern sagt, abgeholt. Also es ist so, ich glaube, Julius hat an der Stelle geendet, die beschreibt, dass der Old Shatterhand von Winnetou,
ne? Von Winnetou ein Messer in den Hals kriegt.
Genau, und dann gebracht wird in das Pueblo-Dorf, genau, der Apache.
Um dort gesund gepflegt zu werden.
Also sehr schön aufgebaut war, wunderbare Bühne war das.
Also da total
war,
gut.
Da war ich wieder dabei, ja, ne? Also zum ersten Mal dann dabei im Laufe des Films.
Dann natürlich geschichtlich auch völlig unkorrekt, weil Apachen haben nie in Pueblos gewohnt. Das waren Pueblo-Indianer, deswegen heißen die auch so. Ja. Haben sie nie, aber da habe ich auch interessant gelesen, das ist auch wirklich nur die Vorderseite wurde so errichtet. Also man sieht die Front dieser Pueblos, dahinter war gar nichts. Also es ist wirklich, habe ich gelesen, dahinter war nichts.
Ist aber üblich.
Ja, ist üblich, ne? Aber ja, auch sehr schön. Und gedreht, das haben wir gerade schon ja auch mal gesagt, wurde das Ganze in Jugoslawien, an so einem Naturschutzgebiet, an so einem See auch. Der liegt dann so im Tal. Ja. Und was ich auch ganz herrlich fand, wo du gerade schon anfängst mit den Pueblos, muss ich auch noch ganz kurz beschreiben, die Indianer waren ja eingeteilt in verschiedene Farben. Also es gab die Gruppe Orange, es gab die Gruppe Gelb und ja, also die Stirnbänder müsst ihr euch vorstellen. Stirnbänder und Lendenschurz. Und blau. Ja. Also es gibt anscheinend drei verschiedene Grüppchen in diesem Apachenstamm, so hat man sich das vorgestellt. Die einen trugen orangene Stirnbänder, die anderen blaue und die anderen, fand ich herrlich, fand ich gelb. So wurden die unterteilt, ja. Das waren übrigens alles Komparsen, die alles, also Jugoslawen waren, die dann eben da als Indianer verkleidet wurden, mit wirklich auch schlecht sitzenden Perücken, wie man in Nahaufnahmen immer sah.
Überhaupt sagen wir immer, vor allem, ich sag da immer gerne was zu, also die farbdramaturgisch war das sehr schön
das
zu sehen.
Sehr, alles sehr warme Farben, macht richtig Bock.
Ja. Also ich stieg da ein, es hat unter anderem zu tun mit Winnetous schöner Schwester Nsho Chi, verkörpert von der französischen Schauspielerin, zu der ich dann noch was sagen werde, Marie Versini. Also ich bin jetzt im Dorf der Apachen, gedanklich. Und Old Shatterhand wird von Winnetous Schwester hingebungsvoll gesund gepflegt, weil eine kräftige körperliche Verfasstheit eine ergiebige Marterung verspricht, weil das ist genau der Plan.
Genau, das ist das Ziel.
Er muss gefoltert werden. Genau. Warum? Kannst du vielleicht noch mal eben erzählen? Weißt du es noch?
Also er soll gefoltert werden, weil er ja verdient hätte, also wie so ein Urteil oder so ein Todesurteil. Sie wollten ihn, also ganz kurz, sie wollten ihn eigentlich nicht so einfach um die Ecke bringen, sondern es soll ein fairer Kampf sein, weil er ja Winnetou, ja, genau, das darf man nicht vergessen.
Er war Landvermesser.
Genau, das habe ich erzählt, er ist Ingenieur und Landvermesser und er hat in einer Szene am Anfang, das weiß Winnetou aber gar nicht so genau, hat er ihn befreit, als nämlich diese Bahnarbeiter ihn irgendwie gekidnappt haben, genau, von hinten befreit, das weiß Winnetou allerdings nicht, aber er spürt eben, dass da irgendeine Verbindung ist schon so zwischen ihm und Shatterhand und deswegen soll er eben ein gerechtes Urteil bekommen, in dem Sinne, dass er sich gegen den Vater von Winnetou nämlich im Zweikampf messen soll.
Gut, da kann ich ja wieder einsteigen. Genau. Sie pflegt ihn sehr liebevoll und ihre Sorge um Lex wächst. Der Held fiebert. Trägt ein 5-Tage-Bad, was ist wunderbar, es irritiert ein bisschen. Aber in den ersten 15 Filmminuten von Der Schatz im Silbersee trägt er auch noch einen Bart. Mhm, stimmt, entspricht, ja, um es der Karl-Mayschen Beschreibung. Ja. Ne? Also 5-Tage-Bart muss man sich dran gewöhnen, aber der wird ja dann hinterher auch, damit auch äußerlich die Genesung für jeden ersichtlich ist, wird er ja dann noch abrasiert. Mhm. Aber man weiß, wenn, also Lex bzw. Shatterhand eine so ungepflegte Erscheinung, da weiß man, da muss es schon schlimm um ihn stehen. Ja. Und er kommt dann aber irgendwann zu sich, es geht ihm besser. Sein erster Satz ist, wie dein Name, das will Old Shatterhand natürlich wissen, mit dieser Marie, dieser Augenweide vor also sich.
Der Schwester von Winnetou und Chochi, genau, von der will er das wissen.
Das ist eine sehr erotische Szene, also dieser Blick und dann dieser bärtige Old Shatterhand. Lex ist Sex,
ja,
trotz Bart. Ne? Und es ist also Pueblo, es ist alles sehr schön, wir sind da im Innern eines Pueblo, eines Pueblos befinden wir uns jetzt in dieser Filmhandlung und Shatterhands Bart wächst weiter und mit ihm die Spannung und Cho Chi fühlt starke Gefühle, das wird immer klarer. Und dann gibt es einen dieser ärgerlichen für zum Beispiel auch ganz typisch für die Verfilmung, für die Edgar Wallace Verfilmung, diese Schnitte. Und dann werden wir plötzlich von Chris Howland genervt. Erst nervte Chris Howland und jetzt nervt Ralph Wolter, also mich jedenfalls, als Shatterhands ehemaligen Lehrmeister, er spielt den ehemaligen Lehrmeister Sam Hawkins, durch penetrante Lustigkeiten. Aber das geht immerhin nur kurz. Mhm. Und dann sind wir wieder im Pueblo und Winnetou, typisch indianisch, in der dritten Person sprechend, zu Old Shatterhand, fühlt er sich jetzt stark genug zum Sterben. So, und dann sieht man Flusslandschaft und Biegung eines, ein gebogener Fluss, ja, schöner Fluss, wunderbar, herrliche Farben,
glasklares Wasser,
ja, tiefblau. Und dann entdeckt man Kanus, schöne bunte Kanus, ja, oben ist auch ganz toll, ja, gemacht, finde ich.
Auf jeden Fall, total gut angemalte, ja, Kanus. Ja.
Wie diese Kanus sehen irgendwie märchenhaft, mhm, aus und die ganze Szenerie sieht märchenhaft aus, aber dazu werde ich später noch was sagen zur auch da schon spürbaren märchenhaften Wirkung dieser Filme. Also man sieht man eins dieser bunten Kanus, das ist löchrig und das soll auf dem Fluss namens Rio Pecos soll dieses Kanu das Gottesurteil herbeiführen. Und jetzt gibt's richtig dichte Action. Ja, ne? Also da hervorragend. Ne? Old Shatterhand rudert im zivilen Oberhemd, im sinkenden Kanu. Ich erinnere nochmal, das war ja gelocht, im reißenden Strom.
Was ist das ganz kurz für euch auch zur Erklärung noch? Das wurde vorher mit einem Tomahawk, wurde da ein Loch reingeschlagen. Also das Shatterhand wirklich eine Chance hat eigentlich zu überleben, ja, im Kampf gegen den Vater von Winnetou, ja, der ihn jetzt jagt quasi.
Ja, und er rudert, er hat natürlich auch die körperlichen Voraussetzungen, ja, um sich da eine Chance ausrechnen zu können. Also er rudert im sinkenden Kanu im reißenden Rio Pecos um die Wette mit Häuptling Inchuchuna.
Genau.
Und Ziel ist, erinnere mich, ich habe diesen Totempfahl, den habe ich als
Spielfigur,
ja, ne? Ja. Aus meinem Kinderspielzeugkram, mhm, ne? Ziel dieser Jagd ist ein Totempfahl an der Biegung des Flusses. Wer den zuerst erreicht, darf sich als von Gott tadellos beurteilt fühlen.
Genau, in dem Fall beurteilt. Genau, richtig. Also der hat das dann geschafft quasi, ja, wer das als erstes erreicht. Man muss eben sagen, das Wasser, also das Kanu von Old Shatterhand läuft immer weiter mit Wasser voll, aber er paddelt ohne Ende und irgendwann kippt es aber um. Und weil er natürlich ein ultra starker Schwimmer ist, und das war Lex Barker ja wirklich, kommt ihm das auch noch zugute. Ja,
Tarzan, ja, musste schwimmen Tarzan, können. Genau. Ja, also das ist wirklich spannend. Mhm. Und der Musik ist sowieso wunderbar. Die Musik dieser ganzen Reihe ist hervorragend. Ja. Zwischendurch sieht man auch schöne Unterwasser-Action. Die Musik ist wirklich erregend, rhythmische Musik schwillt an und es ist natürlich so, dass Old Shatterhand, obwohl man sich Sorgen gemacht hat, dass es eventuell doch nicht schaffen könnte, er erreicht als erster das Kultobjekt. Mhm. Und er ergibt sich dann als Befreier, er hat dieses Gottesurteil für sich entscheiden können und ergibt sich dann als Befreier Winnetous zu erkennen.
Ja.
Und die Filmmusik, dann kommt dieses Winnetou-Thema, was übrigens, das hieß damals nicht Charts, das hieß damals Hitparade. Also diese Singles waren in den Hitparaden, diese Single war in den Hitparaden.
Also Filmmusik von Martin Böttcher, ne?
Ja. Winnetou 1 Melodie war in der Hitparade notiert, genau, glaube ich, wie die viele dieser Melodien. Mhm. Und die Helden sind nun Freunde, paffen die Friedenspfeife.
Genau, und er kann das nachweisen, das vielleicht noch ganz kurz. Ja. Wir haben das ja gerade erzählt, dass er Winnetou einmal befreit hat. Das hat er damit, und als er ihn befreit hat, das hat er ganz klug gemacht, Old Shatterhand, hat er eine Locke von Winnetou abgeschnitten und die zeigt er ihm jetzt. Und da weiß Winnetou, wem er sein Leben zu verdanken hat. Und so werden sie was? Blutsbrüder.
Ja, also ne, die, nach der Bluttransfusion wird es dann, also es hat mich, also, ich weiß nicht, als ich das dann zum ersten Mal gesehen habe, da war das vielleicht die 12. Fernsehwiederaufführung, da hat mich das schon sehr gepackt, also diese Bluttransfusion, die erwachsenen Männer da unternahmen, ohne jeden medizinischen Grund. Und es wird dann auch wirklich sehr emotional, ja, ne, muss man schon sagen. Und dann gibt es einen Schnitt und dann sieht man den bösen Center auf der Lauer liegen. Er checkt irgendwie die Lage und dann wieder ein Schnitt und jetzt wird's wieder ha, 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 ha. Man sieht Sam Hawkins beziehungsweise den Dickes Quo und die will den Sam Hawkins als Ehemann gewinnen, aber da habe ich schon besser gesehen, deutlich besser, obwohl vielleicht da auch ein ganz klein bisschen nervig, aber viel besser gesehen in der Schwarze Falke. Ja. Ich sag's nur mal so. Da fand ich es dann wirklich ganz witzig. Ja. Das war jetzt überhaupt nicht lustig, aber lustig konnten die Deutschen irgendwie noch nie. Dann gibt's munteres Wildwestgefiedel. Also jetzt gibt's ein bisschen nach all der Anspannung, gibt's jetzt ein bisschen Entspannung. Marie und Lex gehen fischen. Sehr schöne Bilder, sowohl jetzt fürs weibliche Publikum als auch fürs männliche.
Ja.
Fürs, ne? Und die Schöne erzählt von ihrem Interesse an der Kultur der weißen Konquistadoren. deren Sitten und Gebräuche sie sich an einer Schule in St. Louis aneignen will. Und fürs Schulgeld muss eben der sagenhafte Gold, fürs Schulgeld habe ich gesagt, ja, ne, fürs Schulgeld muss eben der sagenhafte Goldschatz der Apachen irgendwo versteckt in den Bergen angebrochen werden.
Genau, der muss gehoben werden und während dieses ganzen Filmes ist der Mario Adorf, aka Santa, also der Bösewicht, heiß auf dieses Gold. Also er will immer wieder in diesem Film, gerade am Anfang des Films gibt es schon so eine Szene, wo er so einen Apachen-Jüngling gefangen nimmt und foltert, weil er immer rausfinden will, wo ist das Gold. Ne? Also ganz klassisch und jetzt verfolgt er eben auch die drei, wenn sie ihr Gold heben wollen.
Was der Mario Adorf aber auch mit einer kleinen Portion Selbstironie spielt.
Ja, also er spielt das sowieso gut, aber es tut mir sehr leid, dass er so einen schlechten Hut bekommen hat. Ja, weil er zu klein. Ja, und dann auch so ein, er sieht aus wie ein Strohhut und ich weiß gar nicht, gab es denn keinen richtigen schwarzen Hut mehr für den Bösewicht?
Die haben mich, glaube ich, irgendwas aus der Requisite.
Du ziehst doch nicht so einen Hut an. Ich glaube, da kann Mario Adorf auch nicht gefallen haben. Ich weiß auch nicht, weil Mario Adorf ja auch in Spaghetti-Western mitspielte. Also der muss schon gewusst haben, dass es auch andere Requisiten gibt.
Mario Adorf neulich entdeckt in einem Film mit dem Ben-Hur-Darsteller Charlton Heston, ein klassischer Western, meine, ist wirklich ein Klassiker, allerdings einer, der mir nicht besonders gefällt, sondern so ein Cavalry-Western.
Ah ja, kannst du dich erinnern? Ja, Caballero oder so?
Nee,
oder?
Aus den frühen 60ern, vielleicht kommen wir später drauf, wenn ich über was anderes rede, komme ich ja meistens über das, was ich wirklich bereden wollte. Wir versuchen, oder vielleicht fällt dir das ein, ist egal, ich erzähle erstmal weiter. Also das Schul, weiter. Also die Schule muss finanziert werden, da ist ein Schulgeld fällig. Und dann ist es natürlich so, dass der Santa das alles beobachtet, gemeinsam mit seinen Spießgesellen. Und dann werden Ncho, Chi und ihre Begleiter von Santa und kleinen Kumpels überfallen. Jetzt gibt's wieder für meine Augen peinliche Bad Segeberg-Action. Es knallt und es wird viel gerannt und so. Und es packt mich irgendwie gar nicht. Natürlich, man freut sich dann doch, dass Santa und seine Bande ereilt werden vom verdienten Tod. Man ist aber auch irgendwie erleichtert, also ich jedenfalls war erleichtert, dass diese Ballerei da ihr Ende gefunden hat. Nun kann man das nicht jetzt unbedingt diesen Film ankreiden. Ich bin überhaupt kein Freund von Massenaction. Ich finde jetzt, um das auf unser Sujet zu beziehen, ich finde immer einzelne überschaubare Duelle. Duelle finde ich immer viel spannender.
Ich kann ja mal ganz kurz dazwischengrätschen, wenn ich darf, aber das ist für mich eigentlich so gewesen. Also ich erkläre das auch nochmal vielleicht ein bisschen für die ZuhörerInnen. Das ist so, der Apachen Vater, also quasi Inchuchuna, Winnetou und Chochi machen sich auf den Weg in die Berge, um dieses Gold zu heben und werden dabei eben von Santa verfolgt, weil er natürlich nicht weiß, wo das Gold ist, ist ja denen auf der Fährte und stellt die dann, die drei, dann gibt es eben eine wilde Schießerei, bei der eben ein Chochi und Intu Chunai ums Leben kommen. Winnetou überlebt diese Schießerei, Old Shatterhand eilt denen noch zu Hilfe, er darf nämlich nicht dabei sein, während das Gold gehoben wird, weil er darf nicht wissen, wo das Gold der Apachen liegt, aber er kommt zu spät, um Chochi zu retten und ist auch eine dramatische Szene, muss man sagen, das tat mir wirklich weh, weil man merkte so, das wird auch seine einzige Liebe bleiben, diese Frau, und die ist einfach jetzt schon gestorben.
Dann müsst ihr jetzt deine Augenbrauen sehen.
Also du hast auch leicht wässrige Augen schon.
Du lässt eher die Augenbrauen sprechen.
Ja, aber es ist also, genau, und dann kommt es eben zum finalen Kampf zwischen... Ja, ist wirklich so. Ich habe den Film ja auch wirklich tatsächlich neulich, als er auf Dreisat lief, wir haben es euch ja auch empfohlen, liefen den ganzen Tag. War noch
Ja, aber das haben wir es eher angedroht.
Ja, ich fand aber, es war auch eine Empfehlung, um das zu sehen, weil wir müssen ja auch über Sachen reden, die ihr auch gucken könnt. Die waren auch eine ganze Weile jetzt in der Mediathek von Dreisat, da habe ich mir das dann angeguckt und ich habe es wirklich zum ersten Mal gesehen. Und um das vielleicht zum Schluss noch, also Santa kriegt dann seine gerechte Strafe und das musst du jetzt mal erzählen, weil das ist ja wieder mal genial gemacht und da habe ich wieder nur gedacht, die Deutschen, wenn es um Quälereien geht, das können sie.
Ja, möglicherweise. Ja. Aber es war großes Finale, wirklich. Also wir sind jetzt da durch den ganzen Aktionismus und die Ballerei und so und dieses Rumgestolper während der Action-Szenen. Da kommt mir das immer so voll, als hätte man sich da gar nicht angesprochen. Jeder rennt da irgendwo hin. dann aber wirklich ein tolles Finale. Aber ja auch wieder eine einzelne Action-Szene, eine einzelne Spannungsszene. Senta hält sich nämlich verzweifelt an einer Felsenklippe fest mit einer Hand, also schafft es dann natürlich nicht, rutscht ab, fällt hinab in die Tiefe. Und dort warten grimmige Apachen mit aufgerichteten Lanzen auf ihn.
Genau, die haben vorher so Lanzen in den Boden gerammt und hocken sich dann dahin und warten quasi nur, dass er abstürzt. Ja. Also, und das fand ich großartig. Auch die Inszenierung da von Harald Reinl, super Idee, richtig gut gemacht.
Ja, Harald Reinl, da habe ich gleich das Vergnügen, noch ein paar Sätze, da komme ich ziemlich schnell zu. Wunderbarer Regisseur. Wir können nur froh sein, also er hat sehr viele, ist eigentlich auch der Vater der Edgar Wallace-Verfilmung. Also Harald Reinl und Forer,
Alfred Forer.
Alfred Forer, die waren maßgeblich für die Gestaltung dieser Wallace-Verfilmung. Wobei Harald Reinl der wesentlich seriösere war. Ja. Da können wir vom Glück sagen, dass der da Regie geführt hat und nicht wie in diesem unsäglichen Winnetou und sein Freund
Old Firehand.
Den wir auch nochmal besprechen. Den wird dann Julius kommen. Der hat dann zum Beispiel... Bei dem hat Alfred Forer der Regie geführt. Wir können nur froh sein, dass das Harald Reinl gemacht hat. Der hatte einfach für solche Filme ein Händchen. Aber ich werde gleich was zu ihm sagen. Also schrecklich ums Leben kommen leider auch Intu Chunai und natürlich die erwähnte Intu Chi. Und dann habe ich noch den letzten Satz, glaube ich, aufgeschrieben. Also das lese ich jetzt mal vor. Der schöne Tag leuchtet nicht mehr, stellt Winnetou fest. Wir beide sind nun allein, mein Bruder. Und dann diffundieren die Helden im Abendrot.
Genau, man reitet in den Sonnenuntergang und man weiß eben, dass die beiden, sie sind Freunde, sie sind Blutsbrüder und sie werden es natürlich auch bleiben und sie werden durch viele Abenteuer gehen, aber ihre Liebsten wurden ihnen genommen. Man sieht dann, glaube ich, im Winnetou 2 auch dieses Steingrabmal, was sie noch errichtet haben für die beiden. Da endet auch die Handlung. Wir haben diesmal gar nicht gesagt, Achtung Spoiler, wir haben es jetzt einfach mal erzählt.
Das weiß jeder.
Jeder kennt diese Filme und wenn ihr es noch nicht kanntet, kennt ihr jetzt schon das Ende. Trotzdem könnt ihr euch das natürlich immer noch angucken. Steht euch ja frei, wir haben wirklich, guckt euch das an, weil das auch wirklich zeitgeschichtlich sehr interessant ist. Also wenn ihr wissen wollt, wie warst du in der BRD, was ging so vor in der BRD in den frühen 60er Jahren, guckt euch das gerne an. Und was ich eben auch sagen muss, und sage ich an der Stelle auch schon mal, Chapeau dafür, dass sich eine deutsche Produktion überhaupt getraut hat, diese Filme zu drehen, also so wirklich Western zu drehen. Und ich habe auch gelesen, haben die sich aber auch erst getraut, nachdem sie quasi gedacht haben, wir können das mit Karl May machen. Also nur mit Karl May. Der Horst Wendland hat es gesagt.
Blut und Wasser geschwitzt, weil er sehr skeptisch war. Also das war eine teure, für damalige Zeiten sehr teure, aufwendige Filmproduktion. Ich glaube 1,5 Millionen.
Es war sehr, sehr teuer für die damalige Zeit. Rialto-Film war das, ne? Genau, in Zusammenarbeit mit so einem jugoslawischen Filmvertrieb haben die das realisiert.
Im CCC-Studio von Atze Brauner, da wurden die Innenaufnahmen gedreht und so weiter, ne? Also war eine teure Sache. Hast du noch was zu sagen? Sonst,
ja, sonst würden wir, wenn wir sagen, weil du hast ja gerade schon ein bisschen angekündigt, jetzt wollen wir ein bisschen mit Harald Reine vielleicht ein bisschen drüber sprechen. Aber lass uns vorher noch über die Schauspieler ein bisschen sprechen. Lex Barker sagen wir jetzt schon mal am Anfang, klammern wir jetzt mal aus, wenn ihr mehr über den wissen wollt. Ich würde gerne über Pierre Brice ein bisschen was sagen, wenn du willst. Ich kann aber auch dich erstmal lassen, weil vielleicht willst du erstmal mit Versini weitermachen.
Später, weil irgendwie Pierre Brice ist wunderbar, aber da ich hatte jetzt mehr Lust auf die anderen und ich wollte dir ja unbedingt auch noch was überlassen. Sehr gerne sogar. Also ich muss auf jeden Fall noch sagen, weil du hast vom Einfluss, bzw. von der Beliebtheit dieser Filme gesprochen. Also Winnetou war mit 10 Millionen Besuchern 1963 der erfolgreichste Film in diesem Filmjahr. Ich kann mal ein paar andere illustre Filmtitel nennen. Auf Platz 2 mit 7 Millionen James Bond 007 Jagd Dr. No, also der erste Bond, dann das Mädchen Irma Ladus.
Auch ein großartiger Film.
Wunderbar, sehr, sehr witziger Film. Vom großen Billy Wilder und dann die Nibelungen. Nibelungen war meiner Meinung nach, das ist auch produziert worden. Entweder das war ein Film, auf jeden Fall gedreht in den Studios von Atze Brauner, also in Berlin in den CCC-Studios. Ob der das auch produziert hat, weiß ich nicht. Und dann 5 mit Cleopatra, mit
Elizabeth Taylor,
Richard
Burton.
Ja, und nur mal um so ein paar Namen zu nennen. Und dann auf Platz 8 und Platz 9 der Zinker, also eine dieser Wallace-Verfilmung. Und der Schwarze Abt, auch eine Wallace-Verfilmung. Aber mit großem Abstand führt Winnetou die Filmcharts an. Und wollte ich genau noch was zum Regisseur sagen. Also zu Herrn...
Den Schauspieler natürlich.
Pierre Brice. Ja, auch, aber ich erledige erstmal den Harald Reinl. Mhm. Na, ich sag vorher was zur Musik, weil den Zettel habe ich gerade in der Hand. Also die Musik ist
natürlich... Jetzt hopsen wir ein bisschen.
Ja, ist natürlich von Martin Böttcher, das weiß man auch. Der wurde 1927 in Berlin geboren und er schrieb die Musik für die meisten Karl-May-Filme. Und seine Winnetou- und Shatterhand-Melodien sind die erfolgreichsten. Und ich, für mich, jetzt kommt meine persönliche Bewertung, die sind charakteristisch für diese Filme, diese Musik und für mich auch, ich würde mal sagen, ein Drittel des Erfolgs. Ne?
Die haben im Prinzip, diese Melodie hat so einen Wiedererkennungswert wie James Bond für mich. Also das ist wirklich so gut komponiert. Du weißt sofort, wenn diese Melodie kommt, das ist ein Winnetou-Film. Du könntest allerdings auch auf die Idee kommen, dass es ein Traumschiff-Folge ist, weil die ist ja auch von dem komponiert. Und die ersten Streichernoten sind ganz ähnlich zu der Traumschiff-Melodie in der Serie, einer ZDF-Serie, müsst ihr euch vorstellen, aus den 80er Jahren.
Ich weiß nicht, Julius, ob der vom Traumschiff, das musste nochmal gucken zur Sicherheit, ob der da die Titelmelodie gemacht hat, das weiß ich nicht. Ich habe mir aber mal versucht, etwas poetisch diese Musik zu beschreiben. Das ist ein Wall aus Streichern mit an- und abschwellenden Melodiebögen. Also so habe ich das empfunden und so habe ich das auch aufgeschrieben. So, und jetzt hilft's nicht. Ich muss jetzt mal, Harald Reinl habe ich gefunden. 1908 geboren, österreichischer Filmregisseur, Drehbuchautor und Filmherausgeber. Sein Regiewerk umfasst mehr als 60 Titel, da sind Heimatfilme dabei, Krimi-Filme dabei, eben bei den Heimatfilmen auch Bergfilme. Und vielleicht ist das ein Grund dafür, dass er diese Landschaften in Jugoslawien so wunderbar in Szene gesetzt hat. Dramen, hat er alles, diese Regisseure damals in dieser Zeit, die haben einfach alles gedreht. Mit seinen Edgar Wallace-Filmen hat er die 60er Jahre geprägt, aber dann später auch mit den Dr. Mabuse-Filmen, also den Neuverfilmen. Dr. Mabuse ist eigentlich eine Reihe aus den 30er Jahren. Ja. Und hat die Filmgeschichte der 60er Jahre damit wirklich entscheidend geprägt. Allein mit den vier Karl-May-Filmen, die er zwischen 62 und 65 gedreht hat, also in der Hochzeit dieser Filme, erreichte er 32 Millionen Zuschauer und war auch sehr erfolgreich mit der knallbunten, zugegeben ziemlich fürchterlichen Neuverfilmung der Nibelungen von 66 und 67.
Auch eine Wendland-Produktion.
Gelesen.
Ja, ist auch eine Horst Wendland. Das war die teuerste, die der jemals gemacht hat.
Ich dachte, das wäre Brauner, war ich nicht sicher. Aber auf jeden Fall ist das in den Studios gedreht. Die fand ich ziemlich furchtbar. Da war so ein Hammerwerfer, der spielte, glaube ich, die Rolle vom Siegfried. Jedenfalls, da gibt es Fritz Lang gibt es diese Stummfilmverfilmung. Ich meine, ich bin jetzt wirklich kein Fan von diesen grimassierenden Stummfilmschauspielern und so weiter, aber allein von der Bühne her ist das deutlich bessere Verfilmung als diese bunte da aus den 60er Jahren. Jetzt komme ich zu Marie Versini.
Genau, ich will aber kurz noch was ergänzen zu Harald Reinl kurz. Du hast ja gesagt, der war Österreicher und der hat ja sein Handwerk quasi in den 30er Jahren auch gelernt, glaube ich. Und der hat sehr viele Bergfilme gedreht. Man muss das aber auch mal einordnen, das waren auch so Propagandasachen während der Nazi-Zeit. Der war nämlich unter anderem auch, hat der Kamera gemacht mit Leni Riefenstahl, die man ja für ihre Propagandafilme durchaus kennt und fürchtet für ihr Machwerk. Das muss man zu der Sache auf jeden Fall sagen. Aber es hat natürlich, wie du schon gesagt hast, gerade auch bei der Szene mit Winnetou, um das vielleicht nochmal ein bisschen zu, bei Winnetou 1, diese Wasserszene mit dem Kanu, mit dem Gottesurteil, der Kampf unter Wasser, dass er das solche Sachen auch filmen konnte. Also nicht nur diese Bergaufnahmen, sondern eben auch sowas mit Unterwasserfilmen, das hat er eben aus dieser Zeit auch gelernt, habe ich gelesen. Und deswegen ist es auch ziemlich gut umgesetzt worden, weil das war genau sein Handwerk. Also er hat als Naturfilmer eigentlich angefangen, verklärender Naturfilmer im Sinne der der Propaganda der Nazis auch gearbeitet, das muss man an der Stelle auch sagen. Und was super interessant war, er war auch mit der Schauspielerin Karin Doria verheiratet, die ja auch in vielen Winnetou-Filmen, und er hat ja nicht nur einen Winnetou-Film auch gemacht, zufällig mitgespielt auch hat immer.
Wallace-Verfilm.
Genau, also ganz zufällig dort auch immer die Rollen hatte, und genau auch in dieser Zeit, als diese Filme so rauskamen in den 60er Jahren, hatte Karin Doria, eine deutsche Schauspielerin, sehr viele Rollen da in dieser Zeit, auch eine sehr schöne Frau, muss man sagen, die dann aber auch wirklich in fast genau in diesen Reinl-Verfilmungen, also in den Filmen ihres Mannes, da auch sehr viel mitspielte.
Ja, die diese Filme auch natürlich eine schöne Frau, aber die ihre Rollen auch alle sehr steril und immer gleich abkurbelte. Ne?
Besser als Uschi Glas.
Auf jeden Fall. Ja, also Marie Versini, die beste von all den genannten Damen. 1940 geboren in Paris, Tochter eines Lehrers.
Das ist die Schauspielerin noch ganz kurz, die Chochi gespielt hat, also die Schwester von Winnetou.
Könnte man nochmal wiederholen, genau. Und hat eine Schauspielausbildung gemacht, hätte ich gar nicht so gedacht, am Konservatorium für Schauspielkunst in Paris, und war mit 17 Jahren das jüngste Mitglied an der Comédie Française, dem französischen Nationaltheater. Und Horst Wendland entdeckte sie in dem Film Das schwarz-weiß-rote Himmelbett, 1960 oder so. Und sie hat ihre Rolle immer geliebt, als Aufopfernder in keuscher Liebe zu einem älteren Herrn entflammte Frau. Mhm.
Also im Prinzip ein bisschen wie bei jetzt Winnetou 1 auch, weil Old Shatterhand ist auch deutlich älter als sie, ne?
Das entsprach ja auch dem Zeitbild damals, was man sich also unter einer begehrenswerten Frau so abseits aller Äußerlichkeiten so vorstellte und was der Mann erwartete. Die spielte aber auch in vier anderen Karl-May-Verfilmungen mit, zum Beispiel Der Shoot oder auch in einer Fu Manchu-Verfilmung, berüchtigte Verfilmungen, also Beispiele, fürchterlichen Schunz. Dieser Film, ich habe sie natürlich alle gesehen, aber das muss ich nicht betonen, das wusstet ihr sowieso. Die 13 Sklavinnen des Dr. Fu Manchu.
Großartig, den will ich auch sehen.
Ja, es ist unglaublich. Also ist so
von Christopher Lee, da nicht? Ist er nicht Fu Manchu?
Ja, er spielt Fu Manchu, das ist also an Minderwertigkeit nicht zu überbieten. Ich kann das sehr empfehlen. Mhm. Nach Roman des britischen Autors Sex Roma, der ist gestorben 1959, über das Verbrechergenie Fu Manchu. Dann kam Atze Braune auf die Idee, weil er die Rechte an den Wallace-Filmen nicht besaß. Dann hatte Wallace noch, der Edgar hatte noch einen Sohn, Brian Wallace, und dann hat er den Brian Wallace die Drehbücher für Wallace-Filme schreiben lassen, und dann konnte er wenigstens noch ein bisschen mitverdienen an der Wallace-Reihe, die eigentlich ja gar nicht seine Idee war, aber er kam auf die Idee, den Dr. Mabuse zu reaktivieren. Das war eine Filmreihe, die ihren Ursprung gefunden hat, eben in den 30er Jahren, nach den Romanen eines luxemburgischen Schriftstellers namens Norbert Jacques. Und dann Versini. Zwischen 1965 und 1970 gewann diese Frau nonstop den Bravo Otto.
Wie Pierre Brice auch.
Also das sage ich jetzt, um nochmal darauf hinzuweisen, wie unglaublich beliebt diese Filme waren. Sie ist verstorben mit 81 Jahren. So, und jetzt wird...
Würde ich noch was zu Pierre Brice sagen?
Nimm du Pierre Brice, und ich freue mich aber jetzt mal, ich meine, alle freuen sich immer ständig über alles, aber ich freue mich jetzt wirklich, weil ich darf gleich in meinen Bewertungen und so ganz persönlich werden und so, da kann man mir das also glauben.
Da bin ich auch schon gespannt drauf.
Oder auch nicht glauben, also ich habe die Gedanken richtig sprießen lassen.
Ja. Aber mach du genau, machen wir noch
Trivia.
Ja, genau, machen wir das zu Ende. Als letzten Schauspieler, weil wir werden jetzt nicht über den Wolters sprechen, der zum Beispiel Sam Hawkins gespielt hat, den deutschen Schauspieler. Natürlich. Mario Adorf, lassen wir jetzt auch mal die Biografie weg. Wir haben erwähnt, dass er den Center spielt und das auch ziemlich gut, finde ich. Also er kann den Bösewicht auf jeden Fall sehr gut verkörpern. Und Mario Adorf, du hast ja vorhin gesagt, dass der mit Charlton Heston im Film gesprochen, das war Sierra Kariba, also Kariba. Sierra Kariba, so ein Soldatenwestern einfach aus den 65 US-Western. Also er hat auch wirklich auch im US-Markt mal was gerissen und ein bisschen mitgespielt. Ähnlich,
glaube ich,
Geronimo. Ja, oder irgendwie so, ja, einer von diesen beiden großen, also den wirklichen Apachen-Häuptlingen, muss man sagen. Weil Winnetou, muss man auch vielleicht nochmal geschichtlich sagen, ist reine Erfindung, den gab es nie. Und das ist auch nicht, und das auch fand ich auch interessant, das habe ich auch gelesen, er wird ja mal als der Häuptling der Apachen bezeichnet, aber die Apachen ist auch ein Überbegriff für verschiedene Völker. Es gab verschiedene Apachenstämme, es gab Mescalero-Apachen beispielsweise, und zu diesen soll er wohl zählen, laut Karl May, aber er wird immer wie so ein König als dargestellt, Winnetou, als wäre der aller Apachen.
Stirnbänder.
Die hat natürlich keine Stirnbänder und die lebten auch nicht in Pueblos, also das ist geschichtlich alles völlig verzerrt. Aber jetzt kurz zu Pierre Brice. Pierre Brice ist Franzose, wie man sich aus dem Namen vielleicht schon ableiten kann. Und er hieß mit vollem Namen Pierre-Louis Baron, sogar Le Brie, also er war adlig. Und er ist 1929 in Brest geboren und 2015 in Paris gestorben. Er ist vor allem bekannt geworden durch seine Darstellung von Winnetou in den diversen Karl-May-Verfilmungen in den 1960er Jahren. Er wurde auch ähnlich wie Versini von Horst Wendland entdeckt. Und zwar während der aus dem Film Los Atracadores. Dort wurde er nämlich als bester Nebendarsteller ausgezeichnet auf den Berliner Filmfestspielen, auf denen ich mich mir vorstellen kann und du dir wahrscheinlich auch, Horst Wendland sich rumgetrieben hat. Und dann hat er Pierre Brice angesprochen und gefragt, ob er nicht den Apachenhäuptling Winnetou in den Karl-May-Verfilmungen spielen möchte. Das hat er dann auch, das Angebot hat er angenommen. Am Anfang war er allerdings ein bisschen unsicher, ob er das machen sollte, weil erstmal sagte ihm als Franzose Karl May überhaupt nichts. Also er wusste gar nicht, um was es da gehen sollte. Aber, und das ist auch ganz interessant, er hat in der Zeit eine jugoslawische Agentin und wir haben ja gerade schon erzählt, dass diese Filme auch in Jugoslawien gedreht wurden und die hat ihm dazu geraten, das war die gute Olga Horstig und oder Horstig und die überredete ihn dazu. Dann ja, eigentlich Horstig, also wie Horst geschrieben mit IG am Ende. Ach noch. So. Und die hat ihn dazu wohl überredet und dann hat er die Rolle angenommen und hat den Apachenhäuptling verkörpert und das auch wirklich mit einem sehr, also er hatte wirklich ein sehr edles Äußeres und er passte wirklich auch sehr gut als Apachenhäuptling.
Das andere Drittel des Erfolgs. Das dritte Drittel war Shatterhand. Und wo dann noch was übrig bleibt für die Regisseure und die Filme und das ganze Getue und so drumherum, das weiß ich nicht. Ich habe jetzt rein rechnerisch kein Drittel, kein Viertel, kein Fünftel mehr übrig. Mhm. Aber für mich erklärt das unter anderem, da komme ich noch zu, was denn das
Duo, ne?
Dieses Duo, ne?
Und was ihn eben auch überzeugt hat, und die beiden hat dann auch eine lange Freundschaft irgendwie, also lebenslange Freundschaft, bis eben Lex Barker, der ja schon Mitte der 70er Jahre leider gestorben ist, die waren wirklich Freunde, die beiden. Zum Beispiel hat Lex Barker eben auch, weil Pierre Brice konnte gar nicht reiten, das hat Lex Barker ihm beigebracht und die beiden sind während dieser ganzen Filme, die sie zusammen gedreht haben, wirklich Freunde geworden. Genau, leider ist ja dann Lex Barker sehr früh gestorben, aber gerade in Deutschland hat sich Pierre Brice sehr lange großer Beliebtheit erfreut. Ich habe es gerade auch schon gesagt, er war alleine mehrere Male ausgezeichnet worden für den Bravo Otto. Genau, und es gab auch mehrere Starschnitte von ihm, also das sind so Bildchen gewesen, da hat man, musste man sich immer eine Bravo kaufen, das gab es in der Zeitschrift Bravo und dann musste man sich immer wieder eine Bravo kaufen und dann war dann immer der Fuß drin, das Bein und das gab es von Lex Barker auch und wenn du dir das alle zusammen gekauft hast, dann hast du irgendwann einen ganzen Starschnitt, so hieß das.
Türlänge.
Ne? Genau, so ein Poster war das dann insgesamt. Die gab es ganze dreimal von ihm, 1964, 67 und 77 auch nochmal. Und das, also er hatte schon wirklich einen sehr, sehr großen Erfolg.
Ja, aber er hatte ja auch eine einzigartige Ausstrahlung.
Einzigartige Ausstrahlung und die haben eben als Duo das auch sehr gut verkörpert. Also muss man wirklich sagen, den hat man eben den Winnetou und den Old Shatterhand sehr gut abgenommen. Und dieser große Erfolg, das wollte ich auch nochmal sagen, darüber reden wir aber glaube ich auch nochmal gleich ein bisschen, hat dazu geführt, dass als Winnetou im Teil 3, Winnetou 3 stirbt er nämlich, hat das wirklich zu Protestwellen und Drohbriefen geführt, die Produzenten bekommen haben. Und deswegen haben sie dann überlegt, ja okay, dann drehen wir einfach weiter Karl-May-Filme. Und so hat dann auch Pierre Brice noch ein paar weitere gedreht. Nach dem Ende seiner Karl-May-Karriere, das haben wir gerade schon gesagt, hat er nicht so richtig, also er hat noch ein bisschen in Italien ein paar Filme gemacht, aber er ist dann wirklich eigentlich sein ganzes Leben so ein bisschen auf der Winnetou-Rolle hängen geblieben. Das gibt es ja manchmal bei Schauspielern, dass sie eben einfach ja, sie werden für immer mit einer Rolle in Verbindung gebracht, und das war bei Pierre Brice auch so. Und so ist er eben dann auch in Elspe gelandet.
Sean Connery hatte so eine Mühe, aber mir ist es dann gelungen. Ne?
Roger Moore wird auch eigentlich immer James Bond sein.
Genau.
Das ist ja auch die große Sorge von Schauspielern, gerade wenn sie solche Serienhelden spielen, also sie mehrere Filme schon gemacht haben, dass sie darauf hängen bleiben. Und so kam es eben dazu, dass er in Elspe, also im Sauerland, dann eben auf dieser Freilichtbühne auch den Winnetou gespielt hat, dort aber eben auch eigene Geschichten noch erfand und auch Regisseur war für einige der, der Bühnenauftritte dann. Und das hat er dann, wie gesagt, bis in die 80er Jahre so gemacht. Dann gab es nochmal eine ganz unsägliche Neuverfilmung vom ZDF. Ich weiß noch, wir haben die damals tatsächlich gesehen. Genau. Winnetous Rückkehr. Also braucht ihr euch nicht, ganz schlimme ZDF-Zweiteiler. Mein Vater und ich haben es damals wirklich gesehen. Ich erinnere mich daran noch. Und es war wirklich, also Winnetou war dann angeblich nicht gestorben und kehrte zurück. Ja, ich will es auch gar nicht weiter ausführen. Auf jeden Fall,
war ein höhlenbewohnender Eremit.
Total, total komisch gemacht. Was war über Pierre Brice noch interessant war, dass der auch im, also das nochmal über seine Biografie jetzt zurückzukommen, dass er im Indochina-Krieg auch selber gekämpft hat. Also das ganz kurz zum Hintergrund. Das war quasi der Kampf vor dem Vietnamkrieg. Da ging es auch schon um die Unabhängigkeit, weil Frankreich war vor den Amerikanern in Vietnam und hatte das als Kolonie. Und dort hat er gekämpft, Pierre Brice. Also er war auch Soldat und hatte da auch Auszeichnungen errungen. Also er hat auch Orden dort errungen in dieser Zeit. Das fand ich auch noch ganz interessant. Und dass er sich sein ganzes Leben, und das können ja auch viele verstehen, hat er sich sehr für den Tierschutz eingesetzt. Das fand ich auch noch interessant. Dort sehr zusammen mit seiner besten Freundin Brigitte Bardot, die ja auch noch lebt und bis heute ja große Tierschützerin ist. Ihre politischen Ansichten sind sehr fragwürdig, wie ich gelesen habe, also von Brigitte Bardot, aber ihre Liebe zu Tieren ist sehr groß und das teilte sie mit Pierre Brice. Das so kurz nochmal über Pierre Brice und jetzt würde...
Und mit uns, ja.
Genau. Und jetzt würde ich sagen, gucken wir mal so ein bisschen auf den Zeitgeist. Ne? Was war? Warum waren diese Filme so erfolgreich? Ja. Was hat die Leute so bewegt, das gucken zu wollen? Also was, ja. Ne, was war da so, wo war der, lag da so der Hase im Pfeffer?
Also ich will jetzt keine Sternchen nur so verteilen. Ich habe versucht, mir selbst, aber natürlich auch euch, die Beliebtheit dieser Filme irgendwie zu erklären. Da habe ich weniger gegoogelt, als mir Gedanken gemacht. Macht da auch mehr Spaß. Also da geht es um traditionelle Werte. Mhm. Und wir dürfen nicht vergessen, das ist nicht lang her, da war der die Hitlerzeit und der Zweite Weltkrieg vorbei. Also traditionelle Werte, auf die berief man sich natürlich, weil die Haltlosen suchen halt in der...
Zu Beginn der 60er Jahre.
In, ja, in der, du, ne? Ja, ja, genau. In der deutschen Gesellschaft Anfang der 60er Jahre. Und so etwas wie diese Freundschaft, das ist ja eine Männerfreundschaft beziehungsweise eine Blutsbrüderschaft, zweier sehr edelmütiger Heroen, wahrscheinlich die edelmütigsten Helden der Popkultur. Mhm. Ich meine mir so verglichen mit anderen mir geläufigen Heroen, die zu zweit vor allen Dingen ihre Erfüllung in der Rettung der Menschheit finden. Und es gibt keine düsteren moralischen Abgründe, nie einen Zweifel an dem, was recht und billig ist. Ja. Es muss nie irgendwie abgewogen werden, was ist jetzt zu tun. Mhm. Es gibt keine moralischen Zwickmühlen. Ich kann mich an einen Satz, den kann ich jetzt nicht wörtlich wiedergeben, erinnern aus Der Schatz am Silbersee. Es geht dem Sohn... eines ermordeten Protagonisten. Ich kann jetzt nichts Genaues zu dem Film sagen, dafür ist das.
Meinst Götz Georges Vater.
Ich weiß,
Götz Georges spielt eine Rolle im Schatz im Silbersee, ja. Dessen Vater wird ermordet und dann gibt es diesen Satz.
Ja. Und Shatterhand erklärt sich bereit, ihm zu helfen und Götz Georges, wie er eine Filmrolle hieß, weiß ich nicht, will ihm auch Geld dafür geben und dann sagt er ganz trocken, der Old Shatterhand, nein, ein Old Shatterhand lässt sich nicht bestechen.
Ja.
Ich tue das für die Gerechtigkeit. Mhm. Und das ist das, was man eigentlich zu jeder Zeit hören will, aber das ist das, was man damals ganz bestimmt hören wollte und auch ernst nehmen wollte.
Ja.
Es geht um Selbstlosigkeit, es geht um unverbrüchliche Treue, Selbstlosigkeit bis zur Selbstaufgabe. Mhm. Es geht auch um Mut und Ehre. Begriffe, die natürlich in der Nazi-Zeit missbraucht worden sind.
Ja, absolut.
Ne? Und getötet wird nur in der Verteidigung des Guten. Mhm. Oder natürlich
absoluter Notwehr, ne?
Oder ja, um die eigene Haut zu retten, richtig. Übrigens auch sehr sympathisch und absolut in die Zeit passend. Jedwede Form rassistischer Haltungen ist in dieser Serie, ist dieser Serie überhaupt, diesen ganzen Film und auch diesen beiden Helden völlig fremd. Es gehört ja zum Beispiel nicht, nur mal ein Beispiel, nicht zur Geflogenheit von Rassisten, dass sie ihr Blut teilen, richtig?
Nee, das stimmt. Ja. Also man zeigt wirklich, dass eine Verbrüderung zwischen den Völkern möglich ist.
Zwar in dieser märchenhaften Art, ja, genau, Art und Weise, aber
wirklich in Welt völlig losgelöst.
Aber es ist doch schön zu erleben, wie Indianer weiße Helden aus einer Notsituation retten und das mal nicht die Kavallerie ist, wie in amerikanischen Western. Diesmal sind es die Apachen um Winnetou.
Ja, und es ist auch mal erfrischend, die Darstellung zumindest das versucht zu haben, darzustellen, dass die Indianer auch nicht immer nur die Bösen sind, weißt du, die immer die Postkutschen jagen, wie das in amerikanischen Western ja wirklich immer der Fall ist. Eigentlich gibt es dort nie, ich sag mal, gut, es gibt so Ausnahmen wie Der gebrochene Pfeil zum Beispiel, ne? Ganz, ganz toller Film mit James Stewart. Da geht es auch wirklich mal darum, dass Indianer auch anders sind oder Indianer sein anders oder Native Americans eben anders auch dargestellt werden konnten. Aber meistens waren sie einfach nur die, die auf entweder hinter den Cover, also hinter den Postkutschen hinterherjagten, Farmen überfielen, spektakulär stürzen auf den Pferden, aber sie werden eigentlich nie wirklich charakterisiert, sondern sind eigentlich immer so Beiwerk.
Ja, das ist dann kommt einem so vor wie Alibi-Filme, ne? Genau, hier dagegen kommt es einem so vor, als sei das jetzt ernst gemeint und das wirkt irgendwie auch glaubhaft. Zumal damals, ich meine, die Menschen waren noch nicht hatten noch nicht diese Weltläufigkeit, wie man die heute hat.
Ja.
Ich meine, es ist ja keine wirkliche Weltläufigkeit. Man kennt die Welt ja nur vom Anschauen, indem man durchreist und sich an die Strände legt.
Ja.
Aber das war damals ja, auch das war alles überhaupt noch nicht erreichbar. Und man wusste auch viel weniger, als man heute wissen konnte. Ich meine, heute weiß man auch nichts.
Ja.
Aber heute kann man es wissen, wenn man möchte, weil man die Möglichkeiten hatte. Damals wusste man nichts darüber und da war das natürlich alles viel glaubhafter, als das heute ist.
Ja, vielleicht hat man da auch weniger hinterfragt. Ne? Ja. Also es war natürlich einfach, man hat es halt als das, man muss halt sagen, man hat diese Filme aber auch, und das finde ich auch cool, als das gesehen, was sie sind, Unterhaltung. Das waren Unterhaltungsfilme, die einem 90, also wirklich schöne 90 Minuten gegeben haben, man ist ins Kino reingegangen. Ich glaube, dass diese Filme auch wirklich...
Das waren fast immer 120 Minuten. Das
war die ich gesehen habe, waren so 110 oder 100 oder so, aber ich auf jeden Fall, du hattest gute Unterhaltung, nicht zu lang, nicht zu kurz, und was ich glaube, was diese Filme auch so erfolgreich gemacht hat, war einfach, erstmal hat man es schlau gemacht, dass man Karl May genommen hat als Vorlage, auch wenn sich das kaum an den Büchern orientiert, also die Bücher sind wirklich ganz anders. Ich würde euch auch empfehlen, wenn ihr da ein bisschen nah rankommen wollt und ihr wollt die Bücher nicht lesen, dann hört euch die Hörspiele an, die sind wirklich ein bisschen original getreuer als, gibt einige, gibt tolle WDR-Produktionen, auch aus den 50er Jahren, die sind wirklich sehr viel näher dran, das heißt auch Der Schatz im Silbersee, könnt ihr euch auch mal besorgen, gibt's auch bei Audible und anderen Streaming-Diensten, da kann man sich das mal anhören, das ist wirklich sehr viel näher an dem Roman von Karl May dran, aber man hat trotzdem Karl May bedient, die Figuren daraus eigentlich nur genommen und ganz grob die Handlung für Winnetou 1 noch und die anderen und teilweise andere, wir werden in der neuen Folge auch nochmal über diesen einen reden, hat Papa schon gesagt, gerade Winnetou und sein Freund Old Feiern, das machen wir in der zweiten Folge. Da geht es dann, das hat gar nichts mehr mit Karl May zu tun. Also das ist nur der Name Karl May. Ja. Und was ich aber sagen wollte, ist eigentlich der Punkt, dadurch, dass man Karl May genommen hat und dann diese gut aussehenden beiden Hauptdarsteller mit Pierre Brice und Lex Barker, hat man es eben geschafft, die jungen Leute ins Kino zu locken, Teenies ins Kino zu locken, Jungs ins Kino zu locken, die Bock hatten, die sowieso Cowboys mochten, die haben es geguckt, aber eben auch die ältere Generation, die wahrscheinlich wirklich noch die Bücher gelesen hat, als nächste Auflage in 30er, 40er Jahren.
Nicht so kritisch waren wie mein Vater.
Genau, aber die Bücher hat er ja auch geliebt, aber die Filme haben ihm nicht so gefallen, aber ist ja egal. Aber die hat man dann auch noch, weil die kannten den Namen Karl May, die haben das damit verbunden, das waren tolle Abenteuergeschichten. Deswegen gucken sie sich das einfach an und deswegen hat man, glaube ich, so einen unglaublichen Erfolg damit kreiert, weil man mehrere Generationen geschafft hat, ins Kino zu locken, und das schaffen ja nur wenige Filme eigentlich.
Ja, und dann, ich muss auf jeden Fall auch noch eingehen, wieso das jetzt schon alles irgendwie deutsch anmutet, diese Verfilmung. Ja. Also ich habe da erkannt einen Bezug zu deutschen Märchen und Mythen. Also die Helden sind so selbstlos wie und treu wie die Prinzen und Prinzessinnen im Märchen.
Genau, das ist richtig, einfach wie Prinzen, wie diese selbstlosen Prinzen bei
Don Röschen oder so. Oder wie Brüderchen und Schwesterchen. Und die Bösewichter sind so böse wie Rumpelstilzchen. Es gibt nur Schwarz und Weiß, Grautöne gibt es überhaupt nicht. Ja. Und dann fiel mir noch ein, diese Ilchi ist ja das Pferd von Winnetou.
Ja.
Ne? Und Hatatitla ist das Pferd, ich glaube, ein Geschenk Winnetous an Old Shatterhand. Hatatitli heißt Blitz, Ilchi heißt Wind. Und wie das Pferd Falla da im Märchen, ich weiß nicht, ob du das
kennst. Welches Märchen ist das?
Das kann ich jetzt nicht erzählen, aber da spielt ein Pferd eine wichtige Rolle, ein sprechendes Pferd. So sprechen ja auch Ilchi und Hatatitla zwar nicht mit Worten, aber mit ihrer Treue und mit ihrer Loyalität.
Und sie sind
zu ihren Herren, ja, wie es auch Falla da im gleichnamigen Märchen tut.
Und man darf auch nicht vergessen, das ist in den Karl-May-Romanen ja auch so, weil Karl-May hat ja viele Romane geschrieben und es gibt ja auch zum Beispiel dieses Pferd, was, also Old Shatterhand ist ja auch, gibt ja auch Abenteuer, da heißt er nicht Old Shatterhand, sondern Karabenemsi und ist in der Wüste, spielt das Ganze. Da hat er auch so ein Pferd und das ist bei diesem Pferd ja genauso, bei Hatatitla, den kann man Sachen ins Ohr flüstern, dann reiten die so schnell wie der Wind und das ist ja total wie eine Märchen,
ja, erinnerte ich mich an die Märchen, in denen die Tiere ja auch sprechen können. Genau.
Ich muss aber. In der Wüste heißt dieses Pferd dann Rie und du kannst denen immer Sachen ins Ohr flüstern und dann reiten die viel schneller als alle. Natürlich. Und das ist bei Hatatitla und Ilchi genauso.
Ja, die sprechen zwar nicht aktiv, aber passives Verständnis, Sprachverständnis genau, haben die. Aber die
Helden flüstern denen ja wirklich ins Ohr und dann reiten die schneller als alle anderen Pferde. Ja,
da dachte ich, das fand ich auch märchenhaft. Dann muss ich unbedingt kommen zur Armierung der Helden.
Ja.
Also Siegfrieds Schwert hieß Balmung. War geschmiedet vom bösen Zwerg Mime. Mhm. Eine Waffe wie Winnetous Silberbüchse und Shatterhands legendärer Bärentöter.
Und der Henry-Stutzen.
Der Henry-Stutzen, genau. So wie eben Balmung dem Siegfried übermenschliche Kraft verlieh, so gilt das ja wohl auch für Shatterhands Bärentöter und für Winnetous Silberbüchse.
Genau.
Und dann fiel mir dem zusammen auch noch ein, Balmung hatte aber auch die Kraft des Bösen in sich, wenn ich mich recht entsinne, weil
von Zwergen geschmiedet wurde oder warum?
Ja, das weiß ich nicht, die Begründung weiß ich nicht, aber benutzt, also in der Hand eines moralisch fehlgeleiteten Menschen konnte Balmung eben auch Böses leisten. Mhm. Ein Beispiel für eine Waffe, die deren reinen moralisch reinen positiven Gebrauch der Held nicht unbedingt gleicher Natur sein musste, da fiel mir ein Excalibur aus der Artus-Saga.
Ja,
ne? Da war es so, dass diese
das Schwert, das man aus dem Stein zog.
Genau, dass diese klar, der Artus konnte die Waffe aus dem Stein ziehen, das Schwert Excalibur aus dem Stein ziehen, weil er natürlich rein Gewissens war. Mhm. Aber mit dieser Waffe war er auch einfach nur in der Lage, Gutes zu tun.
Ja,
ne? Aber das war bei Balmung ein bisschen anders. Aber es ist egal, das ist alles aufgeladen mit mythologischem Hintergrund und so. Und ich glaube, das macht dann für mich irgendwie dann auch diesen Reiz, also zumindest den reizvollen Hintergrund dieser Filme aus.
Ja.
Über die Verfilmungen jetzt selber will ich gar nicht reden, aber über den Hintergrund.
Ja.
Du hast vom Zeitgeist gesprochen. Das ist jetzt ein Zitat, was ich gefunden habe. Mhm. Ich weiß nicht mehr, in welchem Buch. Ja, ich lese noch Bücher, ich google das nicht. Ein französischer, weiß ich jedenfalls. Ein französischer Filmkritiker beschrieb diese Western als Schwarzwald-Western. Mhm. Fand ich großartig. Ja. Das sind im Grunde Heimatfilme. Wir sind in den 50er Jahren.
Wir sind 60er Jahre,
50er und Anfang 60er Jahre nicht mehr so, bei den 50er Jahren die Kinos dominierten
in Deutschland. Den Zeitgeist davon haben wir aufgegriffen. Ne?
Ja, irgendwie schon.
Und natürlich
schon,
mit einem Regisseur wie Harald Reinl auch verständlich, der Naturfilmer war und natürlich diese Naturfilmerei auch in die Winnetou-Filme reinbrachte.
Und jetzt war die heile Welt der Heimat, die natürliche Welt, die Bergwelt und so weiter, der Heimatfilme war jetzt verlagert in das wildromantische, in die wildromantische jugoslawische Landschaft.
Ja.
Und das befeuerte natürlich noch die Sehnsüchte, die Fernsehnsüchte und die Urlaubswelle und so weiter. Mhm. Ich habe hier was aufgeschrieben. Der Menschen der damaligen Zeit, der Deutschen vor allen Dingen der damaligen Zeit. 1960 war ein Drittel im Urlaub sommers, war ein Drittel der deutschen Bevölkerung sommers unterwegs schon 1960. Mhm. Meist war das Ziel Italien, das waren also die Träume nach Erholung, aber natürlich auch die Träume nach Status.
Ja.
Das ist ja heute noch genauso. Mhm. Da wurden ja damals Dia-Abende
zur
Langeweile aller Daheimgebliebenen, wurden die vorgeführt und da musste man sich ansehen, wo man überall gewesen ist und was man alles erlebt hat und
deswegen
so.
Deswegen sind die wahrscheinlich ja auch so gut, die Filme, weil die zwei Drittel, die zu Hause bleiben mussten, konnten sich natürlich auch so mal wegträumen. Ne? Genau, weil man konnte sich in diese jugoslawische Steinwelt da mit den weißen Steinen da auch rein verlieben und dann hat man auf jeden Fall gedacht, ach schön. Wie gesagt, was ich so vorhin meinte, für 90 Minuten Urlaub.
Ne? Ja, genau. Sag, das war 110. Ja, das war ein langes Ding. Ne? Also dazu nochmal um das, das ist jetzt keine Behauptung von mir, das kann man jetzt auch glauben. Ich habe hier die Top-Hits der Musikcharts des Jahres 63 in Deutschland, also damals Hitparade. Platz 1.
So ein bisschen den Zeitgeist unterstreichen. Ja, ne?
Komm bald wieder. Freddie Quinn natürlich. Ja. Dann Platz 2. Schuld war nur der Bossa Nova.
Ah, das liebe ich, das Lied, ja.
3. Ich will einen Cowboy als Mann. 4. Ich kaufe mir einen Tiroler Hut. Oder hier Rocco Granata mit Buona Notte.
Ganz stark, das Gaucho, ist wirklich nur Schlager.
Ja, Gaucho Mexicano. Ne, ich meine, es geht wirklich hier immer nur um die Fremde.
Auf, ne? Platz 10 dann S. Elvis, also Devil Disguise, ja.
Ja, ne? Also alles andere ist vergessen, Elvis nicht. Also da ist eine Menge dabei hier vom hier begnügt sich jemand im Besuch des Stadtwaldes, des Stadtparks, hier vom Stadtpark die Laternen von Gitte und Rex Gildo. Das macht jetzt eine Ausnahme. Ansonsten sind das alles so Fernweh-Songs. Also das war damals, da kamen die Filme wirklich genau zur richtigen Zeit.
Ja. Also das zeigt auch wieder diese Schlager auf jeden Fall, oder diese Schlager, die in den Top 10 waren damals, also den damals in der Hitparade, dass man einfach die Sehnsucht immer noch hatte. Ich meine, 1963, wir waren 18 Jahre nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges. Man hatte immer noch große Sehnsucht danach, die man ja in den 50er Jahren ja schon mit den Heimatfilmen hatte. Eben nach heiler Welt, nach Menschen, die wirklich gut waren und aufrichtig waren. Und das hatte man mit Winnetou und Old Shatterhand in Perfektion auf die Leinwand gebracht. Und deswegen kann ich mir diesen Film oder diesen großen Erfolg dieses Films und ja auch dem davor schon gedrehten Film, der ja auch sehr, sehr erfolgreich war. Das war ja Der Schatz im Silbersee, war der erste Film. Ja. Deswegen kam ja erst Winnetou 1 dann überhaupt raus, aufgrund dieses großartigen Erfolges von Der Schatz im Silbersee und dieser ganzen weiteren Verfilmung, die dann kam. Da hat man die Kuh ja wirklich auch lange gemolken, viele Jahre. Ende der 60er Jahre, muss man sagen, und da mache ich schon mal den vielleicht so ein bisschen den Cliffhanger zu unserer nächsten Folge, hat das so ein bisschen, ebbte das so ein bisschen ab. Also wir werden ja auch noch über Winnetou und seinen Freund Old Firehand sprechen. Das machen wir aber in einer weiteren Folge. Und da wird man merken, da hat das, sag ich mal, das Winnetou-Fieber schon so ein bisschen abgenommen. Da war das schon nicht mehr ganz so groß wie Anfang der 60er Jahre. Aber ich finde, du hast das sehr schön dargestellt, dass man eben sagen kann, dass der Zeitgeist wirklich nach heiler Welt, man sehnte sich immer noch nach heiler Welt Film. Das änderte sich ja auch wirklich dann erst mit dem 70er Jahre Kino, als dann auch wieder mehr Realismus in Anführungsstrichen reinkam aus New Hollywood, sagt man ja dann immer. Dann kamen neue Filme, die wir jetzt nicht unbedingt alle mögen, so Taxi Driver und solche Sachen. Da wurde es dann, aber du weißt es auch, du hast es mir schon früher gesagt, in den 70er Jahren wurde das Kino wieder in Anführungsstrichen, wie gesagt, realistischer, härter und mehr Bezug auch zur Wirklichkeit hatten diese Filme dann. Damit hat aber Winnetou nichts zu tun gehabt. Ob das mit dem Winnetou-Film so vielleicht schon so ein bisschen so gewesen ist, den wir nächstes Mal vorstellen, nämlich Winnetou und sein Freund Old Firehand, werden wir an anderer Stelle nochmal untersuchen. Aber ich weiß gar nicht, ob du noch was zu ergänzen hast.
Noch was, noch eine Kleinigkeit. Also Karl May beschreibt Winnetou, Zitat, sein Gesicht war edel geschnitten, fast schon römisch. Naja, und Pierre Brice, über den hast du schon viel gesagt, das muss ich ja nicht tun.
Ja.
Franzose und Spross eines Barons entsprachen natürlich genau dieser Beschreibung. Aber auch Old Shatterhand kann äußerlich glänzen. Ihn stellt sich Karl May als kräftigen Burschen mit lockigem Blondhaar, bis auf die Locken passt das.
Ja, und man muss auch sagen, Art auch da vor. Wieder die Siegfried-Figur, weil Siegfried war ja auch blond. Lex Barker war auch blond. Das war ja quasi Siegfried im Wilden Westen, wenn man so will.
Ja, ne? Nicht mit Balm, sondern mit dem Bärentöter unterwegs. Er hatte ich aber auch gesagt, glaube ich schon, ne? Die ersten 20 Minuten in der allerersten Karl-May-Verfilmung trug er ja einen Bart. Und sein Kampfname, der leitet sich eben aus seiner Todesfaust ab.
Genau. Aber weil Leute halt mit einem Faustschlag niederstrecken kann, deswegen die englische Übersetzung garantiert falsch, Old Shatterhand.
Ja, in der literarischen Vorlage war Old Shatterhand ein Deutscher. Ein Ex-Lehrer, also ein belesener Intellektueller.
Wie Karl May übrigens selber auch, also Karl May war ja selber auch Lehrer.
Exilierte dann aus dem Wilhelminischen Reich nach Nordamerika. Das ist die Vorgeschichte für alle, die das vielleicht gar nicht so wissen. Und da hat er sich unter anderem als Landvermesser.
Dass wir das uns auch am Ende jetzt erzählen.
Ja, das alles. Also, es geht jetzt nicht mal um den Film.
Landvermesser habe ich ja erzählt.
Geht jetzt um den Roman. Er hat sich unter anderem als Landvermesser betätigt. Und dann will ich noch was zum Sam Hawkins sagen. Also ich vergleiche jetzt mal die Darstellung der Karl-May-Figuren im Film. Sam Hawkins hat ihn dann im Roman wie auch im Film vom Status des Greenhorns befreit.
Also und Lehrmeister quasi.
Allerdings, das ist der Unterschied zwischen Roman und Verfilmung. Unrasierte Männer entsprachen und nicht dem Männlichkeitsideal der 60er Jahre. Deswegen trat dann natürlich Sexy Lexi nur noch gründlich rasiert auf. Zur Musik habe ich noch was gesagt. Dann bin ich auch am Ende. Ich hoffe, es ist jetzt für niemanden eine Erleichterung. Mit dem Fazit, wie gesagt, ohne die Vergabe von Sternchen. Also für mich ist das der beste Film der Filmreihe. Das ist eher ein märchenhafter Abenteuerfilm, denn ein Wildwestfilm. Und da habe ich auch schon gesagt, ich bin mit den TV-Aufführungen aufgewachsen. Die haben bei mir aber, glaube ich, auch schon gesagt, keinen großen Eindruck hinterlassen.
Ja, im Kino hast du es ja nie gesehen.
Ja, bis ja nie, das passt da auch nicht altersmäßig. Aber was mich immer begleitet hat durch meine früheste Kindheit bis heute, ist meine große Sympathie für Winnetou. Und vor allen Dingen, also für beide Helden, vor allen Dingen Winnetou, die das Gespann eben, aber teilweise auch Old Shorehand, was Old Shorehand
eine weitere betrachtet. Figur, ja.
Na, genau. Und Winnetou 1, wie gesagt, ist für mich ein in großen Teilen gelungener Film. Mit den üblichen Schwächen, die aber auch in jedem Karl-May-Film immer wieder dieselben waren. Das waren diese Action-Szenen, da war ja auch schon was gesagt. Aber diese Filme haben eben auch Stärken, vor allen Dingen die guten, die gelungenen. Vor allem, das ist eben für mich Winnetou 1 der gelungenste Fantasie und diese humanistische Grundhaltung, die diese Filme haben. Die hat mir sehr gut gefallen und die hätte ich damals nicht formulieren können, aber da die gefällt mir eben heute. Ja. Ne? Und ja, also welche Stärken und Schwächen das sind, das habe ich auch alles schon gesagt und deswegen bin ich jetzt auch am Ende und wie gesagt, Sternchen gibt es jetzt keine.
Ja, du wolltest keine Sternchen vergeben diesmal.
Nee, stimmt, ja. Ne? Also ich überlege gerade, ob ich es doch tue, aber ich bleib dabei, ich tue es nicht. Mhm. Das kann ja auch jeder für sich selber entscheiden. Die Filme sind qualitativ höchst unterschiedlich, aber Winnetou 1 war schon okay.
Ja. Ich fand ihn auch gut, also mir hat's auch gefallen. Ich muss da wirklich sagen, anerkennen, wirklich die Mühe, die man sich gegeben hat, da was rauszuziehen auf jeden Fall. Also mit der Horst Wendland-Produktion, da haben wir auch schon einiges gesagt. Der Produzent eben, Rialto Films war es, glaube ich, die das produziert haben, das Ganze. Das ist auf jeden Fall was ich anerkenne. Ich finde, die schauspielerische Leistung kann man nicht so richtig beurteilen, weil es halt sehr actiongeladen. Das ist ja in heutigen Actionfilmen auch so. Wie will man da die schauspielerische Leistung bewerten? Ja, aber ich finde, Pierre Bries, und das habe ich auch gesagt, Pierre Bries und
Old Shatterhand. Schnauze, und das muss man als Schauspieler mal fertig bringen, ne?
Ja, aber er macht das eben, also er verkörpert den Winnetou wirklich sehr, sehr gut. Und Lex Barker sowieso, da merkt man auch so ein bisschen, dass der auch mal in Hollywood gespielt hat. Der kann halt Schauspielern so ein bisschen, also das hat er auf jeden Fall gut gemacht. Deswegen ist mein Fazit auch, guckt euch die Filme gerne mal an. Ist ein sehr interessantes Stück Zeitgeschichte und ich habe es ja gerade schon ein bisschen kurz angekündigt, wir werden ja auch noch eine zweite Folge machen über Winnetou und seinen Freund Old Firehand. Das ist einige Jahre nach der Verfilmung von Winnetou 1, befinden wir uns da schon im Jahr 1966 oder 67, glaube ich. Also da sind schon ein paar Jahre ins Land gegangen und ein paar Karl-May-Verfilmungen auch schon dazwischen gewesen. Aber wir wollen uns auch diesen Film noch vornehmen, da könnt ihr euch drauf freuen. Ich glaube, die Folge wird dann aber auch ein bisschen kürzer, weil wir sind jetzt schon fast bei der Länge von einem Winnetou-Film, also sind jetzt schon bei 70 Minuten angekommen. Echt? Ja, also wir haben schon wieder einiges erzählt, aber das liegt ja auch da an der sehr guten Vorbereitung, ja, die du heute wieder hattest.
In einem Rutsch hören.
Genau, und man kann das ja auch überall hören, wie ihr wisst, ihr findet uns überall, auf jedem Streaming-Dienst zum Hören und ihr könnt das ja auch in Etappen hören oder auf dem Weg und auf dem Rückweg zur Arbeit, das ist auch immer sehr beliebt, habe ich gehört, sich dann so eine Folge anzuhören. Mein Fazit ist auf jeden Fall, guckt es euch an, es ist sehr interessant mal gesehen zu haben, ich habe es zum ersten Mal, habe ich Winnetou 1 jetzt geguckt. Und das mit Ende 30, das muss man auch erstmal geschafft haben. Es spricht aber auch dafür, dass mein Vater das Erbe meines Opas an mich weitergegeben hat, denn auch er hatte gesagt, wenn ich ihn früher gefragt habe, soll man die mal gucken? Ja, eher aber nie geguckt. Wir waren immer mehr in dem amerikanischen Sektor unterwegs und haben uns da die Filme angeguckt. Also die US-Western waren immer mehr so unser Ding. Aber es ist, wie gesagt, eine echt interessante Sache. Also ich fand es wirklich cool, das zu sehen. Und was wir von Winnetou und seinen Freund Old Firehand halten, werdet ihr in der nächsten Folge erfahren. Dann wisst ihr auch schon nämlich, wie es weitergeht. Mir hat es wirklich Spaß gemacht. Ich fand deine Vorbereitung auch sehr, sehr gut. Und ich kann nur wieder mal sagen, ich glaube, wir satteln auf und ziehen den Stetson, so heißt dieser Cowboy-Hut, ziehen wir wieder tief in die Stirn und reiten weiter. Wir bleiben aber in der BRD und werden das nächste Mal gucken, was so mit Winnetou und seinem Freund Old Firehand alles passiert.
Ja, aber das übernimmst in erster Linie dann du.
Ne? So wird's sein. Ja. Wir sagen jetzt zusammen Adios.
Ja, und, adios.
Macht es gut und vielen Dank fürs Hören. Bis dann. Ciao, ciao. Dankeschön.